Nachtschatten Reloaded. Der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sonar, Safer Nightlife Berlin.
Hallo und so schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten, zu einer neuen Folge über eine Substanz, die sich besonders in der Festival- und Open-Air-Saison größerer Beliebtheit erfreut. Die Festival-Saison, die ist ja gerade in vollem Gang. Und die Rede, die ist von 2CB. 2CB, viele Userinnen beschreiben, naja, so empathische Effekte bei niedrigeren Dosen und ja, psychedelische Optiken bei höheren Dosen. Jemand, der uns darüber mehr erzählen kann, ist Victoria. Victoria ist Teil des Sonar Berlin Teams. Und Victoria, meine erste Frage, die geht auch direkt an dich. 2CB gehört ja irgendwie zu den sogenannten Research Chemicals. Was genau ist denn jetzt damit eigentlich gemeint?
Ja, hallo erstmal zusammen. Was sind Research Chemicals? Ich würde es einmal kurz erklären, dann wird, glaube ich, auch klar, warum eigentlich 2CB inzwischen nicht mehr unter Research Chemicals fällt. Also in den meisten Definitionen von Research Chemicals handelt es sich dabei wirklich um Substanzen, die noch sehr, sehr unzureichend erforscht sind. Sind meistens sehr neue Substanzen dann auf dem Markt, wo es entsprechend noch keinerlei wissenschaftliche Untersuchungen gibt, keine Studien, aber auch noch nicht wirklich viele Erfahrungsberichte. Und das trifft aus meiner Sicht zumindest auf 2CB nicht mehr zu, da das Ganze ja schon seit Jahrzehnten bekannt ist und es auch eine vielleicht nicht so umfängliche Datenlage gibt, was wissenschaftliche Veröffentlichungen angeht, wie jetzt bei anderen etablierten Substanzen, wie zum Beispiel Kokain oder Morphin oder Heroin oder sowas, aber doch eine durchaus brauchbare Menge an Sachen. Von daher würde ich, das ist meine persönliche Meinung, würde ich es gar nicht als Research Chemical mehr bezeichnen wollen eigentlich.
Jetzt gibt es davon ja viele unterschiedliche Derivatformen, das hattest du schon gesagt. Das kann außerdem auch in Ecstasy-Pillen wahrscheinlich vorkommen. Vielleicht hat das der ein oder die andere schon beim Drug-Checking festgestellt. Andrea, wie ist denn da jetzt so der rechtliche Status? Manchmal bewegen wir uns ja da so in der Grauzone. Wie ist es bei 2CB?
Ja, 2CB ist seit 1993 im Betäubungsmittelgesetz erfasst worden. Und was ich aber wiederum spannend finde, was auch Victorias Aussagen gerade so ein bisschen stützt, die Substanz gibt es tatsächlich schon seit den 70er Jahren und wird tatsächlich auch seit den 90er Jahren auch schon als Partydroge genutzt oder ist als Partydroge bekannt. Von daher passt das natürlich total, wenn man sagt, ey, das ist gar kein Research Chemical mehr. Aber wie gesagt, leider illegal.
Ja, leider illegal. Jetzt erinnert mich das Ganze so ein bisschen, weiß ich nicht, an Mephedron, was ja auch mal als Badesalz ursprünglich auf den Markt kam. Victoria, wofür wurde denn 2CB ursprünglich entwickelt? Gibt es da auch so eine Ausgangssubstanz?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil weshalb es mal entwickelt wurde, kann ich gar nicht so genau sagen, obwohl ich da versucht habe, mal näher nachzuforschen. Also es wurde 1974 von Alexander Schulgin, der vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff ist, zum ersten Mal synthetisiert. Und meine persönliche Meinung ist, und auch das, was ich herausgefunden habe darüber, ist einfach, dass Schulgin in den Mitte der 70er Jahre einfach eine komplette Forschungsreihe von psychoaktiven Substanzen, die chemisch ähnlich Mescalin, also dem, was in zum Beispiel dem Peyote-Kaktus oder auch anderen Kakteenarten drin ist, also sozusagen die Bio-Variante des Ganzen, davon synthetische Abwandlungen synthetisiert hat, und 2CB war eine davon gewesen. Vielleicht als Vergleich dazu, dass die wirklich sehr ähnlich sind, also das Mescalin, was im Kaktus vorkommt, das nennt sich dann wissenschaftlich 3,4,5-Trimethoxyphenethylamin. Komplizierter Name. Das 2CB ist ein 4-Bromo-2,5-Dimethoxyphenethylamin. Also zumindest der hintere Teil ist fast identisch, und das zeigt auch schon, dass es chemisch eben sehr sehr verwandt ist miteinander. Und ja, wie Andrea gerade auch schon gesagt hat, das Ganze war tatsächlich bis in die 80er Jahre hinein oder in die frühen 90er sogar legal, wurde dort auch sehr häufig als Aphrodisiakum verkauft, zum Beispiel in Adult-Video-Shops und Ähnlichem. Also war anfangs gar nicht so sehr wirklich in dieser Party- und Rave-Szene vertreten, sondern da ist es erst ein bisschen später hingekommen. Interessanterweise, das hatte ich noch im Zuge dessen herausgefunden, insbesondere ab 1985, da wurde nämlich zumindest in den USA MDMA auf die entsprechenden Listen gesetzt und danach wurde das 2CB tatsächlich sehr beliebt.
Jetzt ich als lustige oder ich als fröhliche Mischkonsumentin, Freizeitkonsumentin, würde jetzt ja so rangehen, weil du hast jetzt den Vergleich mit Mescalin so ein bisschen in den Raum gestellt. Mescalin ist ein Halluzinogen, ne? Und wenn ich jetzt fragen, wie wirkt denn das, wo würdest du das denn einordnen, Victoria?
Ist schwierig, da wirklich einen Vergleich zu ziehen. Also es wird oftmals behauptet, dass 2CB ja so eine Mischung wäre aus LSD, Kokain und MDMA. Ich persönlich finde, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, beziehungsweise es passt alles nicht so richtig zusammen. Was zutreffend ist, ist definitiv, es hat Anteile von all dem. Also es hat eine gewisse stimulierende Wirkung, die ist allerdings weniger stark ausgeprägt als jetzt beispielsweise bei Kokain, Amphetamin, Methamphetamin, also den klassischen Stimulantien, die wir kennen. Es hat auch eine empathogene und entaktogene Komponente, also ähnlich wie MDMA zum Beispiel, aber auch das wiederum weniger ausgeprägt als eben beispielsweise das MDMA. Und es hat auch insbesondere in höheren Dosen tatsächlich auch eine halluzinogene Komponente. Das ist jetzt auch nicht so krass und nicht so deutlich wie jetzt bei LSD oder auch bei vielen anderen Psychedelika. Aber es ist definitiv auftretend und insofern ist es dann doch irgendwie eine Mischung. Persönlich würde ich aber sagen, dass diese Mischung sich nicht einfach so damit beschreiben lässt, als wenn man jetzt diese drei Substanzen oder drei Substanzklassen, die ich jetzt gerade genannt hatte, Mischkonsum zusammenkippen würde und dann ergibt sich irgendwas, sondern es ist tatsächlich eine sehr eigenständige Wirkweise meiner Meinung nach.
Ich frage das halt immer, ne? Das ist genauso wie bei Zigaretten, wenn das irgendeine ausländische Firma ist, dann sagt man meistens auch immer, ja, schmeckt wie Marlboro. Ich sag euch, keine von diesen Zigaretten hat jemals wie Marlboro geschmeckt. Aber man möchte immer so einen Vergleich haben. Andrea, fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an. In welcher Form wird 2CB denn konsumiert?
Also aktuell ist tatsächlich eher die Pillenform verbreitet. Es gibt aber auch weiße, farblose Kristalle. Die sind eher weniger unterwegs. Die meisten Leute kennen vermutlich auch aus der No-Drugs-App oder vielleicht vom Drug-Checking die NASA-Pille. Das ist die beliebteste 2CB-Pille, die unterwegs ist. Man kann es in Pillenform natürlich auch schlucken oder auch nasal konsumieren, wobei wir da tatsächlich eher zur Vorsicht raten würden. Das brennt tatsächlich ganz widerlich, ist auch sehr, sehr bitter und wird daher auch von den meisten Menschen eher geschluckt. Was ich bei 2CB auch noch interessant fand, weil es ja auch in Pillenform unterwegs ist, überlege ich ja dann auch immer, okay, ist dann wirklich drin, was draufsteht? Also Stichwort Fehldeklaration und habe mal ein bisschen recherchiert. Victoria hat auch ein paar Aussagen dazu getroffen und bei 2CB ist tatsächlich so ein bisschen das Besondere, dass in der Regel das drin ist, was draufsteht. Das haben wir beispielsweise bei Mephedron, also bei 3MMC, 4MMC nicht so. Und ja, wir würden mal vermuten, dass es daran liegt, dass es sehr günstig in der Herstellung ist und daher ja eher wenig verunreinigt ist. Genau, das ist ja sind ja erstmal gute Nachrichten. Allerdings sollte man ein bisschen aufpassen und das nicht verwechseln mit 2C. Das ist nicht 2CB. Also wenn euch was angeboten wird, was so ein bisschen pink pulvermäßig aussieht und 2C genannt wird, das ist tatsächlich nicht 2CB. Das ist eine andere Substanz, die gerade im Umlauf ist, die auch Pink Cocaine genannt wird. Dazu machen wir bestimmt auch nochmal was.
Da bin ich auch immer sehr gespannt, Andrea, was du hier an Drogentrends auf. Da komme selbst ich hier als Partygängerin nicht hinterher.
Ich würde vielleicht kurz dazu noch ergänzen wollen, auch zu den Konsumformen. Also ich hatte auch gelesen, es kann auch rektal, also per Boofing oder intravenös konsumiert werden. Das bezieht sich dann mit Sicherheit auf die Kristallvariante des Ganzen. Ist aber wohl auch sehr, sehr selten. Also tatsächlich der orale Konsum als Pille ist meiner Meinung nach auch deutlich am weitesten verbreitet. Und vielleicht auch noch eine kleine Ergänzung zu den Verwechslungsmöglichkeiten. Also 2CB ist von dieser ganzen 2C-Klasse, also es ist eine ganze Stoffklasse sozusagen, die alle ähnlich chemisch aufgebaut sind, ist ja nur ein Vertreter davon. Es kann natürlich mal sein, dass man da auch was anderes bekommt, was jetzt kein 2CB ist, sondern vielleicht ein 2CD, also mit einem D wie Dora statt einem B wie Bertha oder ein 2CB Fly. Das klingt alles erstmal sehr ähnlich und die sind auch durchaus miteinander verwandt. Da sollte man aber auch definitiv wirklich aufpassen, am besten dann auch über Drug-Checking das abklären lassen, was wirklich drin ist, weil nur weil die zwar von der chemischen Struktur her sehr ähnlich sind, kann es trotzdem sehr andere Wirkweisen geben und auch ganz anders, was Dosierung, Wirkdauer etc. angeht, aber da kommen wir gleich bestimmt noch dazu.
Ja, Victoria, dann lass uns doch gerne bei der Wirkung bleiben. Wie würdest du die jetzt so beschreiben?
Ja, also ich glaube, was erstmal sehr wichtig ist, dass 2CB im Vergleich zu vielen anderen Substanzen wirklich sehr, sehr stark dosisabhängig ist. Und hatten wir auch schon gesagt, dass es auch diese halluzinogene Komponente hat. Natürlich auch, wie andere Psychedelika auch, von Set und Setting. Also bei der Dosisabhängigkeit ist es wirklich so, dass ein Unterschied von wenigen Milligramm kann die Wirkung und die Empfindung des Ganzen schon sehr stark verändern. Bei niedrigen Dosierungen ist mehr so ein bisschen die stimulierende Komponente dominant und auch zu einem gewissen Grad so das entaktogene, empathogene und das halluzinogene ist sehr weit im Hintergrund. Das merkt man dann kaum. Wenn ich zu höheren Dosen gehe und höhere Dosen meint in dem Zusammenhang schon, wenn ich da 10 Milligramm mehr von nehme, dann kommt diese halluzinogene Komponente zum Beispiel deutlich stärker zum Tragen. Das hatten wir gerade, oder hatte ich gerade schon gesagt, Set und Setting, wie bei vielen Psychedelika, ist dabei auch super wichtig. Das heißt, wenn ich mich nicht so richtig wohlfühle, weil es geht mir persönlich vielleicht nicht so gut oder die Umgebung gefällt mir nicht so richtig, dann ist es auch eine Substanz, die zwar nicht so herausfordernd dann vielleicht ist wie andere Psychedelika, wie LSD oder sowas, aber die man dann trotzdem nicht unterschätzen sollte, weil wenn es mir nicht gut geht, wird auch diese Substanz diese negativen Gefühle stärker herauskehren. Umgekehrt tut sie das natürlich genauso bei den eher positiven Gefühlen.
Ich würde da gerne noch mal ganz kurz einhaken ergänzen, was auch noch wichtig ist zu beachten. 2CB ist auf jeden Fall eine Substanz, die sexuell sehr stark stimulierend ist. Also hier gerne auch noch mal auf Setting achten. Und Victoria hat auch gerade Emotionen angesprochen. Hier würde ich gerne nochmal ergänzen, es hat ja eine halluzinogene Wirkung und wenn ihr so merkt, dass ihr eher so ein kontrollierter Typ seid und ein bisschen länger braucht zum Loslassen, kann es auch passieren bei 2CB, dass es dann wirklich dauert, bis die halluzinogene Wirkung dann tatsächlich einsetzt und ihr dann auch wirklich Optiken habt. Also da bitte nicht einfach dann ungeplant nachlegen, sondern vielleicht ein andermal nochmal probieren, weil das nämlich tatsächlich eine Substanz ist, die mental ganz gut kontrollierbar ist. Das steigert natürlich so ein bisschen auch die Attraktivität gegenüber anderen Substanzen, die Optiken hervorrufen, kann aber halt, wie gesagt, auch dazu führen, dass man am Anfang vielleicht eine Weile braucht, bis man so richtig drin ist im Flow.
Absolut, absolut. Also gerade auch im Vergleich zu anderen Psychedelika treten auch die Visuals und so weiter erst bei den höheren Dosen wirklich deutlich zutage. Und das kann natürlich zusätzlich dann dazu verleiten, wenn ich sozusagen mit einer normalen Dosis angefangen habe und mir davon verspreche, ich hätte jetzt Visuals wie zum Beispiel bei LSD oder sowas, das ist sehr unwahrscheinlich. Kommt natürlich immer auf die Person drauf an, klar, und auf Toleranzen etc. Aber da sollte man sich auch im Vorfeld ein bisschen darüber informieren, was möchte ich eigentlich, was möchte ich gerne erreichen, was ist auch das, was ich gerne möchte und welche Substanz ist dafür geeignet? Ist dafür 2CB vielleicht dann überhaupt das Richtige, wenn ich da sowas gerne erreichen möchte?
Dann bleiben wir da mal dabei. Also was ich jetzt mitnehme, ne, ist, dass ihr sagt, das ist eine sehr eigene Substanz, weil ich frage ja hier immer, wie wirkt das denn? Wirkt das wie A und B? Und ihr sagt, ne, also wenn man keine Vergleiche hat, wünscht man sich da sowas ja immer. Ich höre aber auch raus, die Wirkung ist auch sehr unterschiedlich zwischen 3 und 7 Stunden. Das ist natürlich, das sind ja Das ist ja schon ein großer Unterschied, ob es jetzt 3 oder 7 Stunden ist. Und auch Andrea hat gesagt, wirkt sexuell stark stimulierend. Ist das alles abhängig von der Dosis? Also wo fange ich denn da an? Ihr sagt immer eine hohe Dosis, eine niedrige Dosis. Andrea, du hast mal zum Beispiel bei Ketamin hast du gesagt, na, mehr so ein kleiner Fingernagel und so. Das hat mir oft geholfen, muss ich gestehen. Also wie ist deine große Dosis und wie ist deine kleine Dosis?
Okay, denn das ist eine ganz gute Idee, da mal hinzuspringen. Also eine leichte Dosis, oral eingenommen, das ist ganz wichtig, sind 10 bis 15 Milligramm. Eine mittlere Dosis wären 15 bis 25 Milligramm und eine starke Dosis wären so ab 25 bis 50 Milligramm. Was aber wirklich tatsächlich den größeren Einflussfaktor hat neben der Dosis, ist wirklich das aktuelle Mindset, was Victoria vorhin auch schon beschrieben hat. Wie fühle ich mich dann? Was habe ich auch für eine Wirkungserwartung? Ne, denke ich jetzt, boah, jetzt geht hier voll die Luzi ab, dann sind viele vielleicht auch eher enttäuscht. Und auch welches Setting ist es? Also das spielt halt bei bestimmten Substanzen eine sehr, sehr große Rolle, gerade bei Substanzen, die eher auf die Gefühlswelt gehen, also die empathogen sind und die dann auch Optiken beispielsweise hervorrufen. Also von daher kann man da nicht so richtig deine Frage beantworten, aber ich würde wirklich sagen, Dosis und Set und Setting sind die Sachen, die die 2CB-Wirkung maßgeblich, ja dann, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben würde, Auswirkungen haben auf die 2CB-Wirkung und da sollte man sich vorher auf jeden Fall Gedanken machen.
Okay. Und dann der Wirkungseintritt, du hast ja jetzt auch schon mal gesagt, man soll da nicht zu schnell nachlegen, Andrea, ne? Also die Wirkung kann eintreten ab 20 Minuten, aber kann auch länger dauern.
Genau, also ich würde empfehlen, schon bis zu 90 Minuten zu warten, weil das Blöde ist, bei 2CB, da habe ich mich auch noch mal näher belesen, weil ich da so einen Erfahrungsbericht gehört habe, wenn man eine halbe Pille antestet und dann passiert nichts an Optiken beispielsweise, dann würde ich tatsächlich empfehlen, für den Abend oder den Tag, die Nacht, whatever, das sein zu lassen und das ein paar Tage später noch mal zu probieren, weil sich tatsächlich sofort eine Toleranz aufbaut. Und das bedeutet eigentlich dann im Umkehrschluss, wie von dem Erfahrungsbericht, der mir geschildert worden ist, dass Nachlegen eigentlich kaum möglich ist, weil die Wirkung bleibt ab einem bestimmten Punkt bei einem Level. Also ergo, erstmal mit einer halben Pille antesten, gucken, was passiert. Wenn du sehr sensitiv bist und vielleicht auch schon Erfahrung hast, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Und ja, und dann einfach so ein bisschen sich rantesten, bis man für sich so die richtige Wirkung hat. Und gerne natürlich erstmal Mono mischen könnte später noch.
Jetzt habt ihr auch schon gesagt, also es gibt auch, also auch macht es einen Unterschied natürlich, wann die Wirkung eintritt, ob man vorher schon gut gegessen hat und so. Wie ist es zum Beispiel von der Verträglichkeit her? Ich habe das bei Pilzen zum Beispiel ganz oft, dass die mir sehr auf den Magen schlagen. Ist das da auch so?
Ja, da in der Hinsicht ist es dann doch ein typisches Psychedelika. Es ist nämlich auch gerade was so dieses, was man oftmals so als Bodyload bezeichnet, ist doch relativ verbreitet. Also solche Sachen wie Übelkeit, flauer Magen ist tatsächlich ein extrem verbreitetes Phänomen. Ist vielleicht nicht ganz so ausgeprägt und nicht ganz so schlimm wie jetzt bei Pilzen beispielsweise und dauert auch nicht so lange. Also wenn wir jetzt so auch über die Zeiten reden, dass wir so sagen, naja, so die Come-Up-Phase bei 2CB ist bei den meisten Quellen so angegeben, so zwischen 60 und 120 Minuten. Normalerweise dann nach dieser Come-Up-Phase ist dann auch dieses Übelkeitsgefühl vorbei. Also wenn ich das sozusagen durchgestanden habe, dann sollte es eigentlich wieder gut gehen. Aber wie gesagt, das ist definitiv vorhanden, ist auch extrem verbreitet. Hat natürlich dann aber auch noch einige andere Sachen. Dadurch, dass es auch diese Stimulanzkomponente hat und tatsächlich auch als Substanz, als Dopamin-Releaser agiert, habe ich auch die typischen Sachen, die bei anderen Stimulanzien auftreten. Vielleicht nicht ganz so deutlich, aber definitiv trotzdem vorhanden. Also das kann sein erhöhter Herzschlag, das können Schweißausbrüche sein, Schwindel, gewisse Unruhegefühle, die Körpertemperatur steigt an. Und das ist natürlich jetzt gerade auch im Sommer, jetzt hatten wir jetzt am letzten Wochenende über 30 Grad gehabt. Da muss ich schon ein bisschen drauf aufpassen, dass ich da einfach meinen Körper nicht zu sehr fordere dabei. Danach auch im Nachgang ist es natürlich so, es ist schwierig jetzt, sagen wir mal, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt um 22 Uhr eine 2CB-Pille oder sowas, wenn ich jetzt um 2 Uhr gerne schlafen gehen möchte, das wird schwierig werden. Also auch so Schlafstörungen sind nicht so verbreitet wie bei anderen Substanzen, beziehungsweise nicht so stark ausgeprägt, aber auch definitiv vorhanden. Das heißt, ich sollte mir da auch, wenn ich konsumiere, definitiv so eine gewisse Calm-Down-Phase einprägen. Allgemein wird zwar gesagt, dass der Calm-Down bei 2CB im Vergleich zu vielen anderen Sachen sehr mild und sehr harmlos ist, aber das heißt nicht, dass ich trotzdem das jetzt völlig ohne Konsequenzen sozusagen einnehmen kann.
Ich wollte eigentlich gerne noch was ergänzen zu dem flauen Magending. Also wer das tatsächlich kennt mit dem flauen Magen, auch beim Pilze nehmen beispielsweise, die kann auf jeden Fall mal so Ingwer-Bonbons probieren oder auch so Ingwer-Tee. Und vor allen Dingen, was ganz gut ist, ein paar Stunden vorher keine sehr fette Kost zu essen. Es wird ja, wenn man Pilze nehmen möchte, auch empfohlen, dass man so 4 Stunden vorher dann einfach auch nichts mehr isst und eher so ballaststoffreiche Kost zu sich nimmt. Und das soll tatsächlich auch so ein bisschen helfen, dass man nicht ganz so doll von der Übelkeit geplagt wird. Und wenn ihr am Anfang sehr überfordert seid, emotional, also sollte das so kommen, es ist ja auf jeden Fall wesentlich milder als bei anderen Substanzen, kann auch so ein bisschen Glucose helfen und auch so ein Tee, also ein Chai oder sowas oder auch ein angenehmes Duftöl. Genau, und da gerne nochmal checken, wenn ihr auf einem Festival seid, dass ihr auch wisst, wo Psycare beispielsweise ist, wo ihr dann auch mal zur Ruhe kommen könnt.
Wie sieht es denn mit den motorischen Fähigkeiten aus? Man kennt es vielleicht von anderen Substanzen wie Keta. Wenn es ein bisschen zu viel ist, macht man den Catwalk, den Keta-Walk. Ist es hier auch so?
Ja, motorische Fähigkeiten bzw. die Einschränkung derselbigen ist natürlich auch dosisabhängig. Das heißt, je mehr ich konsumiere, desto stärker wird das auftreten tendenziell. Und man sollte es definitiv nicht unterschätzen. Also ich würde definitiv nicht irgendwie im Straßenverkehr damit teilnehmen, auch nicht mit dem Fahrrad oder sowas, weil die Effekte sind schon deutlich zu spüren. Es ist jetzt nicht so stark wie zum Beispiel jetzt vielleicht bei Ketamin oder auch bei einigen anderen Psychedelika, aber sie werden deutlich spürbar sein und man sollte da schon auch ein bisschen darauf achten. Und wenn man, gerade wenn man wirklich die mittleren bis hohen Dosen nimmt, dann vielleicht auch das Ganze im Vorfeld ein bisschen einplanen. Passt dazu mein Setting. Das heißt, habe ich eine Umgebung, wo ich mich jetzt vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel erst noch bewegen muss? Ist da vielleicht irgendwie ein bequemes Sofa? Kann ich mich da hinlegen oder sowas? Das, was Andrea auch schon mit dem Psycare beispielsweise bei Festivals angesprochen hat, das sollte ich insbesondere eben bei den mittleren bis hohen Dosen auf jeden Fall auch beachten.
Mhm. Andrea, und wie sieht es jetzt mit den Langzeitfolgen aus und dem Suchtpotenzial vielleicht auch?
Ja, also erstmal Good News, 2CB macht wie viele andere Psychedelics nicht süchtig, hat daher tatsächlich ein sehr geringes Missbrauchspotenzial. Man muss einfach wirklich, wenn man die gleiche Wirkung wieder haben möchte, ein paar Tage Pause machen, also schon so locker 14 Tage, damit man die gleiche Wirkung wieder hat. Und es ist auch ähnlich wie bei LSD und Pilzen und Co., dass man da auch einfach ich würde jetzt nicht sagen, keinen Bock drauf hat, aber das ist auch schon anstrengend. Also gerade wenn man Optiken hat und so weiter, das möchte nicht jeder dann jeden Tag. Und wie gesagt, das geht auch gar nicht mit der Substanz. Aber was wichtig ist, es gibt natürlich ein Psychoserisiko, insbesondere wenn es eine genetische Veranlagung gibt. Das heißt, wenn beispielsweise deine Eltern, Geschwister, Großeltern eine Erkrankung haben, wo eine Psychose dazu gehört, wie zum Beispiel Schizophrenie, besonders sehr schwere Depressionen oder vielleicht auch andere Erkrankungen, dann würde ich eher die Finger davon lassen. Und natürlich kann auch sowas wie Schlafmangel zu psychotischem Erleben dann führen. Also da so ein bisschen aufpassen, dass man ja gut ausgeruht ist.
Andrea, ich hatte ja im Vorfeld schon mal gefragt, wie jetzt die Dosierung ist. Du hast da zwischen einer leichten, mittleren und einer starken Dosierung differenziert und hast auch nochmal gesagt, dass die meisten oder dass du empfehlen würdest, erstmal Monokonsum anzutesten. Jetzt frage ich mich, wie ist das denn mit dem Nachlegen? Also hast du ja auch schon gesagt, wie lange ich warten sollte, aber potenziert sich die Wirkung dann?
Nee, tatsächlich nicht. Also Nachlegen ist bei 2CB kaum möglich. Ab einem bestimmten Punkt bleibt die Wirkung auf dem gleichen Level. Das heißt, wenn ihr beispielsweise antestet und es kommt halt nicht die Wirkung, die ihr euch wünscht, ist es wirklich fast zwecklos, noch was oben drauf zu setzen. Macht es dann lieber ein paar Wochen später, weil die Toleranzbildung halt hier sehr schnell ist und es einfach ein paar Wochen braucht, bis die gleiche Wirkung wieder eintritt.
Aber Victoria, jetzt sind wir ja mal ehrlich. Monokonsum, der kommt eigentlich selten vor. Ne? Schnell ist zumindest das Glas Alkohol in der Hand und die Zigarette an. Gibt es besonders riskante Kombinationen in Bezug auf 2CB?
Also die gute Nachricht vielleicht erstmal zuerst. 2CB ist tatsächlich, was so Mischkonsum angeht, eine der risikoärmeren Substanzen im Vergleich zu vielen anderen. Es gibt allerdings natürlich trotzdem ein paar Kombinationen, wo man sehr vorsichtig sein sollte, beziehungsweise auch einige, die man definitiv vermeiden sollte. Was man wirklich nicht machen sollte, wäre ein Mischkonsum mit Tramadol beispielsweise oder wenn ich als Medikament Lithium zu mir nehmen muss. Da gibt es ein sehr hohes Krampfanfallrisiko, was natürlich nicht sonderlich angenehm ist. Ansonsten besteht auch ein definitives Risiko beim Konsum zusammen mit Cannabis, weil sich die Wirkung aus bisher noch nicht völlig geklärten Gründen, die interagieren sehr stark und da kann es oftmals dann wirklich zu Paranoia, Angstzuständen etc. kommen oder auch einfach, dass man sich wirklich einfach stark überfordert fühlt. Mit anderen Stimulantien zusammen sollte man auch ein bisschen vorsichtig sein und definitiv auf die Menge achten, weil das ist dann im Prinzip das klassische Upper plus anderer Upper. Das kann dann halt zu viel werden für den Körper. Gerade wenn wir solche Temperaturen wie jetzt im Moment im Sommer haben, ist das super anstrengend für den Körper, wenn man da sozusagen zwei zusammenmischt. Es gibt so eine, das ist zumindest das, was ich herausgefunden habe, eine relativ beliebte Kombination von 2CB und MDMA. Das kann natürlich auch in dieser Hinsicht überfordernd sein, weil es beides eben im Wesentlichen auch Upper-Komponenten dabei hat. Zusätzlich, das ist noch nicht final geklärt, gibt es auch Theorien, dass 2CB die neurotoxische Wirkung von MDMA, die mittlerweile ja bekannt ist, verstärken kann. Und die beiden Substanzen wirken auch durchaus synergetisch. Das heißt, da sollte ich auch ein bisschen vorsichtig sein. Das sind so im Wesentlichen natürlich die Sachen, wo ich wirklich drauf achten sollte. Dann gibt es natürlich noch so ein paar andere Sachen, die allgemein eher für den Mischkonsum gelten. Also Alkohol ist sehr selten eine gute Kombination. Also wenn ich darauf verzichten kann, dann lass den gerne weg. Andere Psychedelics oder auch Ketamin sollte ich auch sehr vorsichtig mit sein, wenn ich so diesen psychedelischen Zustand oder diesen Out-of-Body-Zustand, wenn ich da neu mit bin, wenn ich da noch nicht so die Erfahrung mit habe, weil das dann natürlich sehr schnell sehr überfordernd werden kann, weil ich da zwei Substanzen kombiniert habe, die das hervorrufen können. Und allgemein natürlich, wie bei jedem anderen Mischkonsum auch, die Dosis anpassen. Also wirklich darauf achten, nicht einfach dasselbe zu machen, als wenn ich eine Monodosis nehme, sondern vorher genau drüber nachdenken und informieren, wie verhält es sich, haben die Substanzen eine Synergie, wirken die entgegengesetzt etc. Aber das sind, glaube ich, eher die allgemeinen Hinweise für den Mischkonsum.
Jetzt habt ihr beiden ja schon eine ganze Reihe Safer-Use-Tipps mit an die Hand gegeben. Andrea, ich würde dich trotzdem noch mal bitten, sie gegen Ende der Podcast-Folge hier noch mal zu wiederholen, damit man sie so ein bisschen auf einen Blick gesammelt hat.
Ja, total gern. Also Set und Setting, Leute, haben wir in der Folge heute sehr oft betont, spielt natürlich eine ganz große Rolle. Setzt euch damit gerne nochmal auseinander, was das für euch bedeutet. Wie ist euer Mindset? In welchem Setting befinde ich mich? Wo kriege ich Hilfe? Ist vielleicht noch jemand zur Unterstützung an meiner Seite? Wie war meine letzte Woche? Das sind so ganz zentrale Fragen. Dann Geduld, 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 Geduld. Also bitte mindestens eine Stunde warten, bevor ihr andere Konsumentscheidungen trefft. Einfach damit die nächsten Stunden angenehm bleiben. Und macht auch gerne Pausen wegen der Toleranzbildung. Würde ich hier tatsächlich auch mindestens 2 Wochen empfehlen. Wie auch bei anderen Substanzen, gerne auch abwiegen. Also wenn ihr beispielsweise entscheidet, eine Pille ist zu viel oder zu wenig für euch, dass ihr dann wirklich auch genau hinschaut mit einer Feinwaage. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, gerne auch Drug-Checking nutzen, beziehungsweise ist es auch schon total hilfreich, wenn ihr die Ergebnisse von Drug-Checking Berlin, wenn ihr im deutschsprachigen Raum unterwegs seid, euch mal anschaut oder die No-Drugs-App nutzt, weil da sind auch alle Pillenwarnungen drin. Ja, Sniefen würde ich ja eher vermeiden, brennt auf jeden Fall ziemlich doll. Wenn ihr schluckt, dran denken, dauert ein bisschen, bis es wirkt. Und natürlich wie bei allen anderen Substanzen auch, einen Comedown einplanen und den möglichst cozy machen. Und vergiss natürlich am Ende nicht, irgendjemandem zu sagen, was du genommen hast.
Bevor ich euch beiden jetzt in den Abend entlasse, möchte ich natürlich noch wissen, Andrea, du hattest das Vergnügen, die Gewinner, die Gewinnerinnen unseres letzten Gewinnspiels auszulosen. Möchtest du da die glücklichen GewinnerInnen verkünden?
Ja, total gerne. Super gut, dass du da nochmal dran erinnert hast. Und zwar gibt es ja ein handsigniertes Buch von Dr. Gernot Rücker zu gewinnen. Und gewonnen hat per Losverfahren Dennis Moser. Vielen Dank für deine ganz zauberhafte E-Mail. Ich werde mich in den nächsten Tagen bei dir melden, damit wir dir das Buch direkt nach Hause schicken können. Und allen anderen ganz lieben Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und vor allen Dingen auch ganz, ganz, ganz lieben Dank für das tolle Feedback, was in euren E-Mails auch drinne war. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns doch gerne an nachtschatten@safer-nightlife.berlin.
Andrea, Viktoria, ich bedanke mich ganz herzlich für all den informativen Input. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Gerne, gerne.
Das war's von uns an dieser Stelle. Der Nachtschatten-Podcast, der wird ja ermöglicht von Sonar, Safer Nightlife Berlin und Andrea, die können ja mehr als nur Podcast. Welche Angebote habt ihr denn außerdem?
Wir bieten beispielsweise Informationsstände auf Partys in Berlin, egal ob es ein Club ist oder ein Kollektiv, wendet euch einfach an uns und wir schulen auch euer Clubpersonal und bieten auch unterschiedliche Workshops für UserInnen. Das klingt spannend, dann schreib uns doch @sonar-safer-nightlife.berlin oder check unsere Webseite aus. Und wenn du den Podcast spannend findest, dann lass uns doch einfach mal eine Bewertung da.